Herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Vertiefung. Vor uns liegt ein Stapel Ihrer Kursmaterialien von der Berufsfachschule für Pflegefachhilfe, dieses PDF, alle Unterlagen 2025. Und da steckt eine ganze Menge drin, was für Ihren zukünftigen Berufsweg wirklich zählt. Also Grundrechte, ethische Leitlinien, speziell für die Pflege und ja auch diese oft kniffligen Fragen rund ums Arbeitsrecht und die Haftung.
Ja, absolut.
Unser Ziel heute ist es, ja, gemeinsam diesen Rahmen zu verstehen, der Ihre tägliche Arbeit prägen wird. Nicht nur die Regeln kennen, sondern verstehen, warum sie wichtig sind.
Genau darum geht es. Denn das sind ja keine trockenen Paragraphen oder irgendwelche abstrakten Ideen. Das ist sozusagen das Gerüst für eine Pflege, die professionell ist, sicher und vor allem menschlich. Diese Prinzipien schützen die Menschen, die sie betreuen, klar, aber sie geben eben auch ihnen als Fachkraft Halt und Orientierung, gerade in einem Job, der ja viel abverlangt.
Ja.
Wir schauen uns mal an, wie diese, naja, eher abstrakten Rechte und Regeln ganz konkret in Ihrem Pflegealltag eine Rolle spielen werden.
Okay, fangen wir mal ganz grundlegend an mit dem Grundgesetz. Das Material erklärt ja, dass Grundrechte Rechte sind, die jeder Einzelne gegenüber dem Staat hat.
Genau.
Der Staat darf die nicht einfach so einschränken. Und ganz oben, quasi als Überschrift über allem, steht Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der zentrale Satz.
Ein Satz, den man oft hört, aber der hier wirklich die Basis ist. Und dann gibt es da zum Beispiel Artikel 2, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das ist ja im Pflegealltag direkt relevant.
Absolut. Und das ist nicht nur Poesie oder so. Artikel 1 Absatz 3 im Grundgesetz sagt klipp und klar, diese Rechte binden alle staatliche Gewalt, also Gesetze, Behörden, Gerichte.
Okay.
Das heißt, auch ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim, egal ob öffentlich oder privat, muss sich daran halten, weil sie handeln ja im Auftrag des Staates oder unterliegen zumindest diesen Regeln.
Verstehe.
Ihr Material unterscheidet ja auch zwischen Menschenrechten, die wirklich für jeden Menschen gelten, egal woher, und sogenannten deutschen Rechten. Die sind dann an die Staatsbürgerschaft gebunden.
Ah ja.
Als ein Beispiel, das ja oft diskutiert wird, nennen die Unterlagen das Asylrecht in Artikel 16a. Das wurde ja angepasst, um Verfahren zu gestalten. Stichworte sind hier sichere Drittstaaten, Herkunftsstaaten. Das zeigt halt auch, wie solche Grundrechte dann politisch ausgestaltet und ja auch debattiert werden.
Die Unterlagen schauen ja auch über den deutschen Tellerrand hinaus. Da wird die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 genannt als universell gültig, angeboren, unveräußerlich.
Ja.
Das Zitat daraus: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, klingt ja fast wie das Echo von unserem Artikel 1.
Stimmt.
Und auch die Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK, und die EU-Grundrechtscharta werden erwähnt als wichtige Texte, die auch bei uns gelten.
Und aus all diesen Rechten ergeben sich für den Staat und damit eben auch für Einrichtungen im Gesundheitswesen ganz konkrete Pflichten. Ihr Material listet da drei wichtige auf.
Ja.
Erstens die Pflicht, Rechte nicht selbst zu verletzen. Das ist die Unterlassungspflicht. Zweitens die Pflicht, Menschen vor Übergriffen durch andere zu schützen. Die Schutzpflicht.
Okay, wie zum Beispiel?
Naja, das kann zum Beispiel bedeuten, Gesetze gegen Diskriminierung zu erlassen oder eben sicherzustellen, dass in Heimen keine Gewalt stattfindet. Sowas. Und drittens die Gewährleistungspflicht. Der Staat muss aktiv dafür sorgen, dass Menschen ihre Rechte auch ausüben können. Also zum Beispiel den Schutz des Lebens sicherstellen, vielleicht durch Vorgaben zur Personalausstattung oder den Schutz vor Gefahren am Arbeitsplatz.
Verstehe.
Das alles zielt eigentlich direkt ins Herz dessen, was Pflege bedeutet.
Okay, das Grundgesetz setzt also den ganz großen Rahmen. Aber es gibt ja noch einen speziellen ethischen Kompass für Pflegekräfte weltweit, den Ihre Unterlagen vorstellen. Den Ethikkodex des International Council of Nurses, kurz ICN.
Genau, der ICN-Kodex.
Der wurde ja zuletzt 2021 überarbeitet. Das Material gliedert ihn so in vier Bereiche. Es geht um das Verhältnis zu Patientinnen und Patienten, zur eigenen Praxis, zum Beruf an sich und zur globalen Gesundheit.
Richtig.
Im Kern, so steht es da, liegt die Verantwortung gegenüber den Menschen, die Pflege brauchen. Und die Hauptaufgaben sind Gesundheit fördern, Krankheiten verhüten, Gesundheit wiederherstellen und Leiden lindern, ja, auch ein würdiges Sterben ermöglichen.
Schauen wir uns mal ein paar Punkte aus dem ersten Element an, also Pflege und PatientInnen, die in den Dokumenten betont werden.
Gerne.
Da ist zum Beispiel der Respekt vor Menschenrechten, aber eben auch vor den persönlichen Werten, Bräuchen und Überzeugungen jedes Einzelnen.
Mhm.
Das klingt erstmal einfach, kann aber im Alltag durchaus herausfordernd sein, wenn diese Überzeugungen vielleicht medizinisch nicht sinnvoll erscheinen oder so.
Ja, das stimmt.
Ganz zentral ist auch sicherstellen, dass die Menschen genug Informationen bekommen. Und zwar so, dass sie sie verstehen, damit sie wirklich informiert zustimmen können zur Behandlung.
Absolut.
Und natürlich die Schweigepflicht und der Datenschutz. Vertrauen ist ja die Basis.
Mhm.
Interessant finde ich übrigens, dass der Kodex explizit auch den Umgang mit Infos über KollegInnen und das eigene Auftreten in sozialen Medien einschließt.
Ah, okay.
Das zeigt ja, wie sich Ethik auch an moderne Realitäten anpassen muss.
Das zweite Element betrifft die Pflegepraxis selbst. Hier geht es um die persönliche Verantwortung für das eigene Handeln und die Pflicht, sich fortzubilden, um kompetent zu bleiben. Das leuchtet ein.
Ja, klar.
Was mir aber besonders auffällt, ist der Punkt, dass Pflegefachpersonen auch auf ihre eigene Würde, ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit achten sollen.
Mhm, sehr wichtig.
Der Kodex fordert dafür positive Arbeitsumgebungen, also mit Anerkennung, Unterstützung und genug Ressourcen. Das ist ja oft ein Knackpunkt in der Realität.
Leider, ja.
Und es wird auch das Recht erwähnt, aus Gewissensgründen bei bestimmten Dingen nicht mitzumachen, aber mit der klaren Einschränkung, dass die Versorgung der PatientInnen trotzdem sichergestellt sein muss.
Richtig, das zeigt, dass Ethik nicht nur fordert, sondern eben auch schützen soll, auch die Pflegenden selbst. Element 3 schaut dann auf den Berufsstand als Ganzes.
Okay.
Pflegekräfte sollen aktiv an Standards mitarbeiten, Wissen aus der Forschung nutzen und weiterentwickeln und ja, die Werte des Berufs hochhalten. Es geht auch darum, sich für gute, ethische Arbeitsbedingungen stark zu machen und gegen unethische Praktiken aufzustehen.
Mhm.
Und Element 4 weitet den Blick dann enorm. Gesundheit wird als Menschenrecht bekräftigt. Der Kodex fordert den Einsatz für die globalen Nachhaltigkeitsziele der UN. Die Berücksichtigung von sozialen Faktoren, die Gesundheit beeinflussen, also Armut, Bildung, Umweltbedingungen und sogar den Schutz der natürlichen Umwelt.
Wow.
Das macht deutlich, Pflege ist nicht nur ein Job am Bett, sondern trägt eine riesige gesellschaftliche Verantwortung.
Vom großen Ganzen kommen wir jetzt zu dem Kapitel in Ihren Unterlagen, das sich juristische Fallstricke nennt. Hier wird es sehr konkret und ehrlich gesagt auch ein bisschen heikel.
Ja, das ist oft so.
Es geht darum, wann man als Pflegekraft haftbar gemacht werden kann. Das Material beschreibt da zwei Hauptwege. Einmal die vertragliche Haftung.
Genau.
Das ist, wenn die Einrichtung, also das Krankenhaus oder Heim, einen Vertrag mit dem Patienten hat. Wenn dann ein Mitarbeiter, also möglicherweise Sie, einen Fehler macht, haftet erstmal die Einrichtung, weil Sie sozusagen als deren Erfüllungsgehilfe gehandelt haben.
Genau. Das muss man sich so vorstellen. Der Vertrag ist wie ein Versprechen der Einrichtung an den Patienten. Wir kümmern uns gut um dich.
Mhm.
Wenn jemand aus dem Team dieses Versprechen bricht, muss die Einrichtung dafür gerade stehen. Der zweite Weg ist die deliktische Haftung nach § 823 im Bürgerlichen Gesetzbuch.
Okay, deliktisch.
Ja, das hat nichts direkt mit dem Behandlungsvertrag zu tun, sondern mit allgemeinen Pflichten, die jeder hat, nämlich niemanden zu schädigen, weder am Körper noch an der Gesundheit.
Aha, verstehe.
Und hier haftet die Person, die den Schaden direkt verursacht hat, also potenziell Sie als Pflegekraft, ganz persönlich. Der Patient könnte Sie also direkt verklagen, unabhängig von der Einrichtung.
Okay, das ist ein wichtiger Unterschied. Und dann kommt es ja entscheidend darauf an, wie der Fehler passiert ist. Das Material unterscheidet verschiedene Grade des Verschuldens. Können Sie das mal erklären? Da stehen Begriffe wie leichte, mittlere und grobe Fahrlässigkeit.
Ja, das ist zentral für die Haftungsfrage, auch im Arbeitsverhältnis, ja? Also, leichte Fahrlässigkeit, das ist ein kleines Versehen, ein Flüchtigkeitsfehler. Sowas kann jedem mal passieren, auch wenn man eigentlich aufgepasst hat. Ein Hoppler sozusagen.
Okay.
Mittlere Fahrlässigkeit. Hier hat man die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen, die man in der Situation hätte anwenden müssen. Man war unachtsam, aber es war, naja, kein grober Schnitzer.
Mhm.
grobe Fahrlässigkeit. Das ist schon ein schwerer Verstoß gegen grundlegende, selbstverständliche Sorgfaltspflichten. Man hat quasi ignoriert, was jeder hätte wissen und beachten müssen. Das ist deutlich mehr als nur Unachtsamkeit.
Verstehe.
Vorsatz. Hier nimmt man den Schaden bewusst in Kauf oder will ihn sogar. Das ist natürlich die schlimmste Stufe.
Klar.
Und dieser Grad entscheidet darüber, ob und wie viel der Arbeitgeber von Ihnen zurückverlangen kann, wenn er für Ihren Fehler zahlen musste. Das nennt man Regress.
Ah, Regress.
Genau. Bei leichter Fahrlässigkeit meist kein Regress. Das Risiko trägt der Arbeitgeber. Bei Vorsatz und meist auch grober Fahrlässigkeit, Sie haften voll. Der Arbeitgeber kann alles zurückfordern.
Alles. Puh.
Ja. Bei mittlerer Fahrlässigkeit. Da wird der Schaden oft geteilt, häufig so 50-50. Eine wichtige Ausnahme bei grober Fahrlässigkeit nennt die Quelle aber. Wenn der Schaden extrem hoch ist im Verhältnis zu Ihrem Gehalt, dann kann die Haftung begrenzt werden.
Puh, das klingt nach erheblichen Konsequenzen. Ihre Unterlagen haben dazu ja auch sehr eindringliche Fallbeispiele. Nehmen wir das mit dem vergessenen Bauchtuch im OP.
Ja, der Klassiker fast schon.
Das wurde als grobe Fahrlässigkeit gewertet. Nicht nur der Fehler selbst, sondern vor allem, weil das Zählen der Tücher und die Dokumentation darüber als absolut elementare Sicherheitsregel missachtet wurden.
Genau, das Zählen ist ja Pflicht.
Die Pflegekraft konnte nicht beweisen, dass alles korrekt war und musste dem Krankenhaus den vollen Schaden ersetzen. Die Lehre daraus, die das Material zieht: Dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Das ist ihr Schutz.
Absolut. Ein anderes Beispiel: Eine demente Bewohnerin stürzt. Hier wurde auf mittlere Fahrlässigkeit entschieden. Das hohe Sturzrisiko war bekannt. Trotzdem wurde sie für einen kurzen Moment allein gelassen.
Mhm.
Hier wurde zwar die Sorgfalt verletzt, klar, aber es war eben kein so fundamentaler Regelverstoß wie beim Zählen im OP. Die Lehre hier: Man muss die Sorgfalt immer an das individuelle, bekannte Risiko anpassen.
Und dann dieses wirklich schreckliche Beispiel mit dem tödlichen Bad.
Ja, furchtbar.
Zwei Pflegekräfte prüfen die Wassertemperatur nicht, setzen eine Bewohnerin in über 50 Grad heißes Wasser. Tödliche Verbrühungen. Das ist nicht nur zivilrechtlich grobe Fahrlässigkeit, sondern auch strafrechtlich fahrlässige Tötung.
Ja, Paragraph 222 Strafgesetzbuch.
Hier wurden einfachste Kontrollen ignoriert. Die Botschaft ist ja klar. Grundlegende Checks sind keine lästige Routine, sondern lebenswichtig.
Genau. Und noch ein Fall aus den Unterlagen. Eine Pflegekraft verursacht auf einer Dienstfahrt unter Ablenkung, Telefonieren, Unterlagen suchen, einen schweren Unfall an einer roten Ampel.
Oh yeah.
Auch das. Grobe Fahrlässigkeit. Hier greifen dann auch die normalen arbeitsrechtlichen Schutzmechanismen nicht mehr voll. Die Fahrerin haftete voll für den Schaden am Dienstwagen, beziehungsweise der Arbeitgeber konnte vollen Regress nehmen.
Verstehe.
Die Lehre daraus: Verkehrsregeln gelten immer und grobe Fehler können den Arbeitnehmerschutz aushebeln.
Diese Beispiele machen wirklich klar, wie wichtig es ist, diese Risiken zu kennen und ja, zu managen. Was schlagen denn die Unterlagen vor, wie man sich schützen kann?
Also das A und O, wie im Bauchtuchfall gesehen, ist die sorgfältige Dokumentation. Es klingt vielleicht bürokratisch, aber die Unterlagen betonen das immer wieder.
Hm.
Was nicht dokumentiert ist, gilt im Streitfall oft als nicht gemacht. Das ist wirklich Ihr wichtigstes Schutzschild im Alltag.
Aber was ist, wenn die Bedingungen einfach so schlecht sind? Zu wenig Personal, zu viel Stress, dass Fehler fast unvermeidlich scheinen. Man kann ja nicht zaubern.
Nein, das ist richtig. Dafür gibt es ein wichtiges formelles Instrument, das Ihr Material beschreibt. Die Überlastungsanzeige.
Ah ja. Davon hat man schon mal gehört.
Genau. Wenn Sie merken, dass Sie aufgrund der Umstände, Personalmangel ist der Klassiker, aber auch schlechte Organisation oder fehlende Qualifikation im Team, eine fachgerechte und sichere Pflege nicht mehr gewährleisten können, dann sollten Sie das Ihrem Arbeitgeber schriftlich melden.
Und was muss da rein? Reicht es zu sagen, ich bin überlastet?
Nein, das sollte schon konkret sein. Die Kernpunkte laut dem Material sind: klar benennen, dass Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß erfüllt werden können, die Situation beschreiben, wie viele PatientInnen, welche Besetzung, was genau fehlt, den Grund für den Mangel nennen,
okay,
und den Arbeitgeber auffordern, Abhilfe zu schaffen. Vielleicht auch fragen, was jetzt Priorität haben soll, wenn nicht alles geht.
Okay, und wenn ich das gemacht habe und es passiert trotzdem etwas, bin ich dann aus dem Schneider?
Zivilrechtlich, also bei Schadensersatzforderungen, kann sie das entlasten. Sie haben ja die organisatorische Verantwortung quasi an den Arbeitgeber zurückgegeben, indem sie auf die Gefahr hingewiesen haben.
Gut.
Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in den Unterlagen, den man sich merken muss, die strafrechtliche Verantwortung für ihr eigenes Handeln oder Unterlassen bleibt.
Ah, okay, das ist wichtig.
Eine Überlastungsanzeige ist kein Freibrief. Sie dürfen nicht wissentlich jemanden gefährden oder notwendige Hilfe unterlassen, nur weil sie die Anzeige geschrieben haben. Das geht natürlich nicht.
Verstanden? Das ist eine wichtige Einschränkung. Gibt es noch andere Empfehlungen zur Absicherung?
Ja, die Unterlagen raten dringend zu einer privaten Berufshaftpflichtversicherung. Die sollte idealerweise auch grobe Fahrlässigkeit mit abdecken. Denn wie die Fälle zeigen, ist das Risiko im Pflegealltag leider real.
Mhm.
Zusätzlich wird eine Berufsrechtsschutzversicherung empfohlen. Die übernimmt dann Anwalts- und Gerichtskosten, falls es doch mal zu einem Rechtsstreit kommt. Das kann ja schnell teuer werden.
Gut, fassen wir das mal zusammen. Wir haben uns jetzt durch Ihre Unterlagen gearbeitet, von den grundlegenden Menschenrechten und dem Grundgesetz über den Ethikkodex für die Pflege bis hin zu den, ja, harten Fakten der Haftung und wie man Risiken begegnen kann. Das ist schon ein ordentliches Paket an Regeln und Prinzipien.
Ja, das stimmt.
Was ist so die Kernbotschaft, die man daraus mitnehmen sollte?
Naja, wenn man einen roten Faden sucht, dann ist es wohl immer wieder der Begriff der Würde. Der steht ganz am Anfang im Grundgesetz, Artikel 1, und er zieht sich durch den gesamten ICN-Ethikkodex.
Stimmt.
Es geht um die Würde der Menschen, die ihnen anvertraut sind. Aber die juristischen Fallstricke und auch das Instrument der Überlastungsanzeige zeigen ja, wie schnell dieser hohe Anspruch im Alltag unter Druck geraten kann. Durch Zeitmangel, Personalnot, Stress.
Ja.
Die Frage, die Sie vielleicht aus dieser Auseinandersetzung mitnehmen können, ist, wie kann ich diese Würde, also die des Patienten, aber auch meine eigene berufliche Würde als Pflegefachkraft im täglichen Handeln schützen und aktiv gestalten, selbst wenn die Umstände schwierig sind, wenn das System knirscht.
Mhm.
Darüber mal nachzudenken, was das für Sie persönlich bedeutet, das hilft sicher, einen klaren und ja auch festen professionellen Standpunkt zu finden.